Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es ein super spannendes Interview mit Nick Turley von OpenAI. Nick Turley kommt aus Deutschland und ist bei OpenAI für ChatGPT zuständig, also verantwortlich für eines der größten und spannendsten KI-Produkte überhaupt. Das Gespräch haben wir am Rande der OMR geführt, ist also schon ein paar Wochen her, aber immer noch total aktuell. Wir sprechen über seinen Werdegang, den aktuellen State of ChatGPT, agentische KI und auch die neue KI-Super-App Codex von OpenAI. Viel Spaß mit dem Interview.
So, ich bin hier mit dem Nick Turley von OpenAI. Herzlich willkommen bei der OMR.
Hi, freue mich.
Erzähl uns doch mal, was machst du bei OpenAI? Was machst du bei ChatGPT?
Ich leite das ChatGPT-Produkt, also bin quasi für den R&D zuständig.
Genau, wir hören ja schon an deiner Sprache, du bist Deutscher. Wie bist du denn eigentlich dahin gekommen?
Also ich bin damals im Studium in die USA gegangen, hatte erst mit Philosophie angefangen und dann auch Informatik dazugegeben und habe dann in San Francisco ein Praktikum gemacht und jetzt bin ich auf einmal immer noch da, immer Menschen gefolgt.
Und wie kann man sich das im Org-Chart vorstellen? Also es gibt ja quasi diesen Bereich Application. Und dann bist du quasi der Head of ChatGPT.
Ich leite die Software-Ingenieure, die Produktleute, die Designer, sämtliche Funktionen, die quasi zu dem Produkt zusammenkommen und das Produkt entwickeln.
Jetzt ist ChatGPT gerade, finde ich, in einem super spannenden Spot, weil sich die ganze KI-Welt ja so stark verändert. Jetzt in meiner Wahrnehmung gab es vor einem Jahr vielleicht eher so die Bestrebung, so eine Consumer-Super-App zu werden, mit der man eben alles machen kann, natürlich irgendwie so Consumer-Applikationen, vielleicht auch Shopping, Bilder, Video. Jetzt habe ich den Eindruck, dass der Shift eher in Richtung Enterprise geht. Ist das richtig oder wie würdest du gerade den State of ChatGPT beschreiben?
Auf jeden Fall auch Enterprise, weil wir einfach festgestellt haben, dass so viele Leute die KI mit zur Arbeit nehmen. Ja, wenn man ChatGPT schon zu Hause nutzt, ist es eigentlich ziemlich logisch, dass man sie eigentlich auch bei der Arbeit nutzen sollte. Und da gibt es extrem viel Verbesserungspotenzial und wir sehen total gutes Feedback von unseren Unternehmenskunden. Aber wir sind nach wie vor im Consumer-Bereich dabei. Allerdings nicht als Entertainment-Produkt, sondern als Produktivitätstool. Und so nutzen uns die Leute heutzutage eh schon. Insofern ist es eigentlich das gleiche Produkt, aber einmal an Konsumenten und dann am anderen Teil an Unternehmen.
Bleiben wir mal beim Consumer-Use-Case. Also ChatGPT ist natürlich aus dem Leben von fast 1 Milliarde Menschen kaum mehr wegzudenken. Was sind aus deiner Sicht so die großen Fortschritte, die es da in den letzten vielleicht 6 Monaten gab?
Ja, also wie du gesagt hast, die Nutzerzahlen steigen natürlich ständig. Als ich zur letzten OMR hier war, waren wir, glaube ich, bei 600 Millionen Leuten und jetzt sind wir bei knapp 1 Milliarde. Das sind so über 10% der Welt. 90% haben es noch nicht probiert. Insofern geht es immer weiter. Aber was die Entwicklung der KI selber angeht, wir hatten gerade in den letzten 2 Wochen 2 neue Frontier-Modelle. Einmal haben wir GPT 5.5. Das ist State of the Art, also leistet unglaublich viel, gerade was Knowledge Work angeht, also quasi die Wissensarbeit. Alles, was man am Computer so tun kann, arbeitsmäßig, PowerPoints erstellen, Software entwickeln, Recherchen anfertigen, kann die super. Das geht rasant nach vorne mit dieser Technologie. Und dann das zweite von T-Modell, das wir gerade rausgebracht haben, ist die neue Bildfunktion. Die hat viele der Makel, die die früheren Versionen hatte, nicht mehr. Zum Beispiel war es früher so, dass wenn man Edits gepromptet hat, dass sie dann die Urversion des Bildes irgendwie komisch verändert haben, dann hatten die Personen auf einmal 6 Finger oder dann hat sich der Text geändert. Das hat die alles nicht mehr und man kann tatsächlich komplette Infografiken erstellen oder ich sag mal im Heimbereich habe ich das gerade dafür genutzt, um meinen Garten zu visualisieren, wenn wir da was Neues anpflanzen, wie das dann aussehen würde. Also die hat komplette Kreativität und extrem fotorealistisch. Insofern haben wir sowohl im kreativen Bereich als auch halt im Arbeitsbereich enorme Fortschritte geliefert.
Also ich finde auch ChatGPT-Images unglaublich. Ja. Ich glaube, das war ja vor vielleicht anderthalb, 2 Jahren, als die erste Version davon rauskam. Die fand ich dann eben auch schon sehr gut. Und zwischendurch, glaube ich, habe ich ehrlich gesagt für Bildgenerierung dann auch eher mal andere Apps auch benutzt. Aber seitdem eben dieses neue ChatGPT-Image
ist mir auch aufgefallen. Deswegen wollte ich auch das Nummer 1 Bildmodell wieder haben.
Ja, genau.
Aber ich glaube, viele Leute wissen das zu schätzen.
Was ist eigentlich jetzt mit dem Thema Video passiert? Oder was ist da die Roadmap?
Video haben wir eigentlich gerade eingestellt. Und zwar deshalb, weil wir limitierten Compute haben. Also Compute sind unsere Chips. Und davon gibt es nie genug. Wir versuchen natürlich immer weiter Investitionen zu tätigen, sodass wir da keinen Mangel haben. Aber wir mussten uns einfach fokussieren, gerade jetzt, wo wir eigentlich uns relativ klar sind, wie wir allgemeine künstliche Intelligenz entwickeln, wollen wir eine fokussierte Product-Roadmap betreiben und wir beschränken uns deshalb auf Produktivität zu Hause und dann halt Knowledge-Work, Wissensarbeit im Enterprise und da kam halt Entertainment zu kurz.
Aber wird das quasi aufgeschoben, aber nicht aufgehoben? Also könntest dann nochmal ein Video.
Also, sagen wir es nie, aber
ich finde gerade, weil das Bildprodukt jetzt so wahnsinnig gut ist, denke ich mir sozusagen als Nicht-Researcher, Mensch, also
ja klar,
müsst ihr doch Video nachlegen.
Also unsere App ist ja eigentlich dazu da, um selbst Zeit zu sparen und Dinge zu Fähigkeiten zu haben, die man sonst nicht hätte. Insofern kann ich mir vorstellen, dass Mediengenerierung halt einfach schon hilfreich ist, aber was wir nicht bauen wollen, das überlassen wir den anderen, ist ein Entertainment-App, also Konsum von Medien. Das können andere machen. Wir wollen uns auf den Nutzen und die Utility konzentrieren. Insofern, vielleicht kommt Video irgendwann wieder zurück, wenn es schneller ist, wenn es günstiger ist und wenn es den Anweisungen auch folgt. Weil Video hatte ja zum Teil schon die Probleme mit der Image-Modelle vor ein paar Jahren.
Jetzt gibt es ja ein neues Produkt, beziehungsweise so ist es gar nicht, aber es steht sehr stark im Fokus, nämlich Codex.
Ja.
Und ich glaube, die meisten Leute, wenn sie Codex hören, denken natürlich an Coding, ja?
So hat es angefangen.
So hat es angefangen, genau. Und jetzt verstehst du ja so als, dass Codex natürlich jetzt auch mehr so in General-Purpose-Knowledge-Work gehen soll.
Genau, Codex bezeichnet unseren ursprünglichen Software-Agenten. Ist eine App, die kann man sich runterladen. Diese App ist in den letzten Monaten um 720% gewachsen in Deutschland. Also wir haben enormes Momentum, was die Adoption von diesem Codex angeht. Und wie du schon gesagt hast, ist er angefangen mit Software-Ingenieuren. Und zwar in vielen Unternehmen, Leute nutzen die Software-Ingenieure nur noch Codex. Also die schauen sich den Code gar nicht mehr richtig an, sondern schreiben die Software halt über diesen Agenten. Aber da haben wir halt schnell festgestellt, dass den auch andere Bevölkerung, also Berufsgruppen, da Nutzen draus finden. Ich zum Beispiel, also ich schreibe schon manchmal Code, jetzt gerade wegen Codex wieder, aber ein großer Teil meines Nutzens ist, dass ich bei der Arbeit ankomme und dann schon 10 Beispiele an User-Feedback in meiner Inbox habe,
ja.
Weil der recherchiert über Nacht auf Twitter und auf Reddit und auf sonstigen Socials, findet mir den User-Feedback und gibt mir nicht nur die Zusammenfassung, sondern auch 10 Vorschläge, wie man das dann einbinden könnte in das Produkt. Oder ein anderes Beispiel ist, dass meine E-Mails durchgeht und halt schon Vorschläge gemacht, wie ich dann darauf antworten kann. Das macht er alles im Hintergrund für mich. PowerPoints kann er erstellen, ja. Kann meinen Computer inzwischen eigenständig nutzen, also quasi meine eigene Software bedienen für mich,
ja.
Im Hintergrund, während ich an meinem Computer noch arbeite. Insofern habe ich wie so einen Sidekick oder einen Praktikanten oder vielleicht sogar auch mehr. Das stellen gerade viele Leute fest, also weit über den Software-Engineers-Bereich hinaus.
Das heißt, das Thema Agentic AI, das funktioniert jetzt auch, ne? Also ich hatte
den
Eindruck,
ja.
Dass nach fast 12 Monaten das eher so Marketing war.
Es war auf jeden Fall, es war so ein Zukunftsbegriff, so wo es hingeht. Und jetzt haben wir auf jeden Fall die Agenten live. Es fängt an mit bestimmten Domänen, also wie Softwareentwicklung oder Data Science oder solche Geschichten. Aber inzwischen haben wir zunehmend General Agents. Also das sind einfach agentische KI, die kann eigentlich im Prinzip alles tun, was ein kluger, vernünftiger Mensch an einem Computer tun kann.
Ja.
Das ist so die Grenze. Also wir bringen der KI tatsächlich bei, wie man einen Computer nutzt. Und dann kann sie eigentlich alles tun, was wir am Computer heute selber tun.
Genau, ich habe jetzt ja auch meine Konnektoren eingerichtet mit E-Mail, Kalender und
sehr so weiter. Die Konnektoren sind sehr wichtig.
Ich frage mich in Zukunft, wenn sozusagen der Agent jetzt quasi der User der Software ist, braucht Software überhaupt noch UX? Oder, weil die UX wird ja meistens gebaut, dass Menschen irgendwie auf irgendwelche gelben Knöpfe drücken, weil die besonders userfreundlich sind.
Genau.
Brauche ich das in Zukunft noch?
Also wir sind ja jetzt gerade in so einer Übergangsphase, wo die KI gelernt hat, also Software zu nutzen, die eigentlich für Menschen konzipiert wurde. Und im Consumer-Bereich heißt das, dass sie dann auf Webseiten rumklickt. Wenn sie für dich shoppt, klickt sie durch die E-Commerce-Seiten, obwohl die eigentlich für menschliche Augen gedacht waren. Und im Enterprise nutzt sie dann dein SAP-Tool oder deine CRM oder sonst was. Und das ist eben deshalb eine Übergangsphase, weil es eigentlich relativ ineffizient ist. Also unser Computer-Use von Codex, der ist jetzt ungefähr so schnell wie ein Mensch auch, ist rasant nach vorne geschritten und vielleicht demnächst auch ein bisschen schneller, aber relativ ineffizient, weil die KI halt immer noch auf Knöpfe klickt. Und deswegen ist das, glaube ich, richtig zu sagen, dass die meiste Software irgendwann headless sein werden wird. Vielleicht über MCPs und offene Standard wie Konnektoren oder neue Protokolle. Deswegen würde ich Leuten raten, wenn sie ihre IT-Systeme einreden und konzipieren, das direkt so zu gestalten, dass diese Konnektoren so native wie möglich sind, sodass man das dann nachher nicht alles umstellen muss.
Früher hat man ja immer viel von Prompt Engineering gesprochen, dass ich irgendwie meine 10 Zeilen runtertippen muss.
Genau.
Und heute spricht man ja eher von Context Engineering, dass idealerweise die KI ja schon weiß, wer ich bin, was meine Ziele sind, was ich machen möchte. Und ich fand schon früher hört sich komisch an, schon vor 1-2 Jahren, fand ich immer, dass einer der größten Vorteile von ChatGPT war, einerseits die Memory-Funktion, dann aber auch solche Sachen wie Custom GPTs. Aber wenn ich jetzt halt wirklich jetzt diesen Context-Layer schaffen möchte, vor allem auch im Unternehmen, was sind denn da Best Practices? Gibt es da Datenbanken, die ich bauen muss, auf die dann ChatGPT zugreift? Gibt es irgendwelche Markdown-Files? Was würdest du da empfehlen?
Sehr gute Frage. Und es fängt erstmal, bevor man irgendwas Technisches überhaupt tätigt, muss man sich erstmal selbstbewusst werden. Zwei Sachen. Erstens, was sind meine Ziele? Also was ist mir eigentlich wichtig in meinem Unternehmen? Du wärst überrascht, wie viele Unternehmen oder Mitarbeiterunternehmen diese Frage eigentlich gar nicht klar beantworten können. Und dann kann man das der KI auch nicht sagen oder beibringen, wenn man diese Klarheit nicht hat. Und dann das Zweite, was man braucht, ist ein Bewusstsein, was haben wir für Daten? Wo sind die gespeichert? Können wir die irgendwie konsolidieren? Entweder in einen Data Lake oder in ein Tool. Und wenn wir mehrere Tools haben, können wir Konnektoren aufbauen zu diesen verschiedenen Datenpools. Also wenn man zum Beispiel ein paar Sachen in Notion hat oder ein paar Sachen in Teams und dann wieder ein paar Sachen, was weiß ich, in Databricks oder irgendwo anders.
Ja.
Erstmal klar bewusst sein, Konnektoren schaffen. Es gibt dann Unternehmen, die machen so ein bisschen Post-Processing und versuchen das alles aufzubereiten, aber das würde ich sein lassen, weil die KI intelligent genug ist, um das selber zu machen und auch mit unstrukturierten Daten gut umzugehen. Insofern einfach erstmal Klarheit schaffen, wo die Source of Truth Daten überhaupt leben und dass sie hier gehen, dass sie angeschlossen sind.
Den Prozess mache ich für mich gerade privat.
Ja.
Also ich spreche die ganze Zeit mit Whisperflow, der Voice App, sozusagen die ganze Zeit mein Notion rein, um quasi mein Gehirn einmal umzusausen.
Ja, ziemlich gut.
Und genau, connecte das dann mit den entsprechenden Tools.
Ja.
Ein Punkt, der mich immer total interessiert, ist das Thema Enterprise Adoption, weil ich ja immer mit vielen Unternehmen zusammenarbeite in Deutschland. Und ehrlich gesagt, von 1 bis 10 ist die Adoption gefühlt eher immer 2. Da wird zum Teil seit 3,5 Jahren drüber diskutiert, ob KI-Tool ja oder nein. Ja. Und selbst in Unternehmen, die es einführen, habe ich den Eindruck, dass es da oftmals eine Zwei-Klassen-Gesellschaft gibt von sehr wenigen Power-User und sehr vielen Leuten, die das, sage ich mal, als Investments Google benutzen. Mhm. Wie ist so deine View auf das Thema Adoption? Allgemein, aber vielleicht auch das, was du vielleicht aus Deutschland siehst oder mitbekommst.
Ja, also allgemein ist ja, es gibt irgendwie schon eine gewisse Ironie, wenn man sich anschaut, wie damals der PC verbreitet wurde. Der war ja erst in den Unis und dann in den Unternehmen und dann bei den Konsumenten, aber nur für teures Geld. Und dann irgendwann hatte dann jeder einen PC. Und KI geht genau andersrum. Wir haben alle KI. Also Deutschland ist ja Nummer 1 Markt für ChatGPT. In Europa, gerade bei der jungen Bevölkerung, haben wir, glaube ich, so circa 100% Penetration. Das heißt, jeder hat KI zu Hause, aber bei der Arbeit noch nicht. Und es geht insofern genau umgekehrt vom Adoption Cycle. Wir merken und hören aber zunehmend von unseren Kunden, dass die Leute einfach erwarten, dass sie KI auch bei der Arbeit nutzen können. Und das fängt dann an mit ChatGPT oder Ähnlichem, halt dem, was Leute gewohnt sind. Und der zweite Schritt ist dann meistens der Anschluss an die eigenen Daten, wie wir schon besprochen haben. Und der dritte Schritt von da ist die agentische KI, also quasi in Agenten zu entwickeln. Custom GPTs war so die erste Version, die wir hatten. Und jetzt haben wir sogenannte Workspace Agents. Die sind viel autonomer. Die kann man dann deployen, wenn man ChatGPT Business oder Enterprise nutzt.
Ja.
Insofern finden sich viele Unternehmen so auf Stadium 2 oder 3. Aber ich muss sagen, der Unterschied dieses Jahr, ich war ja letztes Jahr auch hier auf der OMR Messe. Ja. Da haben viele noch von Experimentierbudgets gesprochen und haben gesagt, ja, wir haben gerade einen Piloten. Dieses Jahr ist der Diskurs schon anders und ich habe mich mit so vielen Leuten über Agents, also Agenten unterhalten, die sind schon deutlich tiefer dabei. Insofern bin ich sowohl, was die Zahlen angeht in Deutschland, wir sind nämlich nicht nur Nummer 1 bei den ChatGPT-Nutzern, sogar Nummer 3 bei den Entwicklern auf der OpenAI-Plattform weltweit. Das hat mich beeindruckt. Insofern habe ich Grund, optimistisch zu sein.
Jetzt gibt es ja auch bei euch verschiedene Pläne von kostenlos bis so, was ich, $20 im Monat, 100, 200. Und da gibt es ja auch wirklich Leute, gerade Entwickler, die ja auch nutzungsabhängig bezahlen. Mhm. Und es gibt jetzt tatsächlich so Power-User, die dann vielleicht pro Monat Tausende an Dollar an Token dann eben produzieren. Wie denken sozusagen Unternehmen über den Return on Invest nach? Sagen die einfach, okay, das brauchen wir zum Arbeiten? Oder sagen die, Mensch, wenn wir jetzt nicht die 10.000 Euro an Token ausgegeben hätten, dann hätten wir woanders 20.000 ausgeben müssen.
Ich meine, denken die meisten Unternehmen über ihre Stromrechnung nach, kommt auf die Branche an vielleicht, aber meistens denkt man nicht drüber nach, weil Strom eigentlich als Basis angesehen wird und ich glaube, so wird es auch mit der Intelligenz irgendwann aussehen. Ich sehe in der Zukunft, wo du dir über dein Tokenbudget keine Gedanken machst, weil es so einfach klar einen klaren ROI liefert.
Ja.
Das ist bei den Software-Ingenieuren heute schon so, die geben eigentlich unbegrenzt Budget für Tokens aus, weil es einfach so klar ist, dass man damit eine Effizienz erreicht, für die man sonst riesige Teams gebraucht hätte. Und das Coole ist, dass diese gleichen Unternehmen immer noch Software-Ingenieure einstellen. Das ist bei uns genauso. Wir sind ja von über die Jahre, die ich jetzt da bin, von irgendwie 300 auf 4.000 gewachsen. Verdoppeln uns wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder. Und stellen weiter Software-Ingenieure ein, weil jeder einzelne Software-Ingenieur jetzt auf einmal mehr Leverage hat. Insofern, es gibt so halt Berufsgruppen, die Revenue-Generators sind, also kein Kostenzentrum, sondern Generator von Topline. Und dazu gehören die Softwareingenieure dabei, dazu gehören auch Sales-Leute dabei. Und wenn man da diese Agenten einbindet und richtig deployed, dann führt mehr Tokens zu mehr Revenue und zu mehr Umsatz und zu mehr Erfolg. Und insofern versuchen wir auch, diese Use Cases zu finden, weil das kommt unseren Kunden letztendlich zugute.
Ja. Stichwort Deployment. Also viele Unternehmen, die haben sich jetzt vielleicht dafür entschieden, okay, wir wollen KI haben, wir wollen eben auch mit zum Beispiel OpenAI zusammenarbeiten, aber die wissen vielleicht gar nicht genau, wie sie es jetzt implementieren. Ja. Also die wissen jetzt vielleicht, wie sie 1000 ChatGPT-Lizenzen kaufen, aber jemand, der wirklich bei sich einbaut und dann die Use Cases anpasst, ist natürlich noch eine Frage. Was ist denn euer Ansatz? Habt ihr so Forward Deployed Engineers, wie das andere Companies machen?
Haben wir tatsächlich jetzt in München.
Oder ich habe gehört, es gibt jetzt Allianzen mit Consulting-Unternehmen. Wie ist da euer Ansatz?
Sowohl es auch. Also wir haben schnell festgestellt, dass erstens viele Unternehmen Beratung wollen. Also hands-on, die wollen nicht nur das Produkt, sondern einfach wirklich verstehen, wie man das Unternehmen transformieren kann. Und dazu gehört ja auch non-technical Sachen, also wie man das Unternehmen überhaupt strukturiert. Ich hatte das ja schon vorhin schon erwähnt. Also wenn man muss sich erstmal klar sein, was sind meine Ziele? Wie messen wir den Progress gegen diese Ziele? Wo leben unsere Daten? Und wenn man so systematisch das durcharbeitet, dann kann man sein Unternehmen komplett umstellen und transformieren. Und wir haben halt von unseren Kunden gehört, dass sie damit gerne Hilfe hätten und dass sie gerne von anderen Kunden in der gleichen Branche auch lernen würden. Das war das Erste. Und das hat dann halt vor genau einem Jahr ungefähr zu der Öffnung unseres Deutschlandbüros geführt. Es hat sich inzwischen verdreifacht und wir haben dort auch Forward Deployed Engineers, also halt Software-Ingenieure, die wir zu den Kunden schicken. Das Ganze hat noch einen zweiten Grund, und zwar befinden wir uns tatsächlich im Jahr 2026 in einer sehr komischen Situation, wo die Software, die Benchmarks, die wir jahrelang genutzt haben zur Weiterentwicklung dieser KI-Modelle, komplett saturiert sind. Also die sind komplett zu Ende. Das heißt, wir haben keine akademischen Beispiele mehr von Problemen, die die KI nicht lösen kann. Gleichzeitig gibt es so viele Business-Probleme, wo KI noch nicht hilft. Das heißt, wir müssen zu den Kunden gehen, um überhaupt zu verstehen, wo die KI noch zu kurz kommt. Insofern machen wir das nicht nur wegen den Kunden, sondern auch da für unsere eigenen Wissenschaftler, dass wir einfach weiterforschen können. Und da hat Deutschland halt einfach so viel interessante Industrie, dass wir vorne mit dabei sein müssen.
Das finde ich aber auch so spannend, weil man ja auch mal von diesem Capabilities-Overhang spricht.
Total.
Also auf der einen Seite, klar, möchte man immer noch bessere Modelle, noch mehr erforschen. Aber selbst wenn du heute einen Cut machen würdest und das einfrieren würdest auf dem heutigen Stand.
Ich sag das Leuten immer, ich hätte jahrelang Produktroadmaps, selbst wenn das nicht weitergehen würde. Aber leider geht das nicht nur weiter, sondern auf einer exponentiellen Kurve. Wenn man sich anschaut, 5.5, 2 Wochen alt, 5.4, 1-2 Monate vorher, es geht rasant weiter. Als ich angefangen habe bei OpenAI, hatten wir GPT-3 und es hat ein Jahr gedauert, bis wir GPT-4 hatten oder so. Die Kurve steigt rasant. Also man muss sich schon auf Fortschritt
ein. Dann noch eine letzte Frage zum Thema Bildung und Karriere. Mhm. Das treibt ja gerade ganz viele Leute rum.
Ja.
Future of Work, wie
du
es von AI beeinflusst.
Ja.
Du hast ja selbst auch was Technisches studiert, Computer Science, Engineering.
Ja.
Jetzt denken ja viele Leute, Mensch, soll ich das heute überhaupt noch studieren? Es ist natürlich schwierig, sozusagen jetzt so das auf einen Punkt zu bringen. Mhm. Aber was ist so dein General Advice für Leute, die entweder heute vor der Entscheidung stehen zu studieren oder auch die ganzen anderen, die jetzt mitten im Berufsleben sind und sich überlegen müssen, hey, wie müssen wir uns denn jetzt upskillen für die Zukunft?
Mein erster Ratschlag ist, den eigenen Interessen und der Neugier zu folgen. Denn wenn du eine Maschine hast, die jede Frage beantworten kann, die jede Tätigkeit tun kann, die man am Computer tun kann, dann bekommst du wirklich das raus, was du reingibst.
Ja.
Und so habe ich das auch irgendwie für mich selbst gemacht. Ich hatte eigentlich angefangen mit Philosophie. Das hat mich damals interessiert. Und dann bin ich die formelle Logik gestolpert. Da habe ich gefragt, was ist so ähnlich wie die formelle Logik? Das macht mir Spaß. Und dann habe ich gehört, Programmieren, und habe ich das ausprobiert. Und ich glaube, heutzutage hat man ja Tools zur Verfügung, also eine KI, die einem alles beibringen kann. Insofern braucht man eigentlich nur die Neugierde und den Selbstantrieb, kann alles lernen. Und genau diese Leute, die diesen Antrieb haben, profitieren auch extrem von der KI, weil sie halt die richtigen Inputs geben und dann auch im Arbeitsmarkt interessant sind.
Also der Core Skill finde ich wirklich Neugierde und die Agency.
Genau, Agency. Ich weiß das deutsche Wort nicht genau, wie man Agency übersetzt, aber das ist so genau das Ding. Für High-Agency-Leute ist die KI wirklich ein Wundertool.
Und die Leute, die vielleicht nicht so viel Eigenantrieb haben, wie können die dennoch?
Das kann man auch lernen. Also Eigenantrieb kann man auch lernen, aber dafür braucht es sehr gute Lehrer und Menschen. Und deswegen, ich werde oft gefragt, was ist der Sinn des Bildungssystems? Wie ändert sich der Job unserer Lehrer? Und ich glaube, Selbstantrieb zu vermitteln, ist einer der größten Ziele, und ich habe selbst extrem von guten Lehrern profitiert damals in meiner Jugend.
Okay, vielen Dank. Sehr schönes Schlusswort, Vielen Dank.
Dankeschön. Ciao. Ja.
So, das war mein Interview mit Nick Turley von OpenAI. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.